Das war äußerst spannend, gestern hier zu sein, weil ich habe mich da an den Tisch gesetzt und dann stellte ich fest, neben mir sitzt eine Person, die Barbara, und ich stellte fest, wenn man sich die Frage stellt, wie kommen Menschen in diesen breiten Graden in Deutschland zum Glauben? Ich komme von so einem kleinen Pisseldorf mit 1700 Seelen. Da war also nicht viel mit Evangelium. Auch bei dem Pfarrer, den ich in meinem Konfirmandunterricht hatte, da war nicht viel mit Evangelium, ehrlicherweise. Du bist höchstens in die Kapelle gegangen auf dem Friedhof, wenn du vom Schützenverein da irgendjemand zu Grabe getragen hast. Wie kommt das Evangelium dahin? Meine Mutter wurde fragend nach Gott. Ich war ein Jahr alt, meine ältere Schwester, die war 3 Jahre alt und ist bei Freunden mitgefahren und aus dem Auto ausgestiegen und über die Straße gelaufen und ein Auto hat sie überfahren, kam auf die Intensivstation, Becken gebrochen, Bein gebrochen. Meine Mutter hat zu Gott geschrien, wie Menschen das halt so machen, wenn sie in Not sind. Und meine Schwester wurde wieder gesund und wie es dann auch so ist, hat meine Mutter das wieder vergessen. So war ja wieder alles in Ordnung. Und nach einem Jahr fiel er ein, warum habe ich damals eigentlich zu Gott geschrien? Und wurde fragend nach Gott, nachdem sie in ihrer Kindheit schon mal eine fromme Religionslehrerin hatte und traf dann bei Weight Watchers neben ihr eine Frau, die Christin ist. Ja, ich sag das immer, so ist ja gut. Ich habe gesehen, auf dem Video war ich auch noch 10 Kilo leichter, soll ich auch mal zu Weight Watchers hingehen, also da triffst du auch Christen auf jeden Fall. Und die hat ihr von Jesus erzählt und kam zum Glauben und meine Mutter wuchs dann in einem Glaubenskontext auf, interessanterweise bei Barbaras Mutter und ihrer Tante. Also meine Mutter kam zum Glauben bei der Tante von Barbara, das war äußerst spannend. Das findet ihr jetzt nicht so spannend, aber wenn ihr unseren Lebenskontext und diesen Ort, wo ich herkomme, kennen würdet, würdet ihr genauso geisterfüllt sein wie ich. Also es ist einfach unglaublich. Genau. Mein Vater hatte mit dem Evangelium nicht viel zu tun. Er starb sehr früh mit 55 Jahren, hat großen Stress gehabt als Bauunternehmer, Alkoholprobleme, 2,5 Schachteln HB, wenn er nachts aufgewacht ist, die nicht reichten, Rothändler geraucht. Mit 55 Jahren starb er. Ich hoffe, dass er Jesus in sich in der Tiefe verstanden hat. Ich weiß es nicht, aber so ist es. Und ich hatte da die ganze Zeit mit Jesus nichts am Hut. Also meine Mutter wuchs nun im Glauben auf, aber da mein Vater kein Christ war oder das nicht gelebt hat, war das immer ein Spannungsfeld in der Familie. Wir haben nicht gebetet beim Essen, keine Kirche besucht irgendwie. Und ich habe mit 14 Jahren gesagt, so innerlich einen Schwur gemacht, also Gott, ich bitte dich um nichts, dann bittest du mich auch um nichts. Das fand ich total schlau, das zu sagen. Das war selten dämlich natürlich, das weiß ich jetzt im Rückblick. Und hatte, nachdem ich sehr, sehr behütet aufgewachsen bin, also unsere Eltern haben uns alles ermöglicht und das war gar kein Problem, hatte ich eine für mich traumatische Gewalterfahrung, weil ich auf dem Fußballplatz von einem Albaner so geschlagen wurde. Es hat jetzt nichts mit Nationalität zu tun, aber ich kannte diese Gewalt nicht in meinem deutschen Kontext. Und der hat mir so eine Ohrfeige verpasst, dass in meinem Herzen etwas zerbrochen ist. Und es gab bei uns eine rechte Szene im Nachbarstadtteil und so bin ich erst mit 14 Jahren in die Skinhead-Szene, dann in die Neonazi-Szene, hab Alkohol getrunken, noch und nöcher, hab jede Feier mitgenommen, das ganze Leben, weil ich dachte, je krasser ich werde, umso mehr ich nach außen darstelle, umso weniger kann mich jemand nochmal verletzen. Und das ist eine ganz wichtige Sache bei Evangelisation, also wenn ihr mich damals gesehen hättet, jetzt sehe ich ja so ganz lieb und harmlos aus, ne? Aber damals war das natürlich dafür da, dass niemand auch nur in deine Nähe kommt. Und ihr müsst immer daran denken, wenn euch Leute begegnen, die euch irgendwie krass begegnen und ihr denkt so, boah, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Das sind alles Masken. In der Tiefe geht es immer um verletzte Menschen. Ich kenne nicht einen meiner früheren Kameraden, der ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Das waren alles zerbrochene Söhne, alles kaputte Kinder. Und diese krassen Kerle, die man manchmal sieht oder andere wilde Leute, die einen auf harten Hund machen, wenn du nachts, samstags nachts im Bett liegst und weinst, weil du nicht hinweist mit deinem Leben, dann sieht die Welt ganz anders aus. Lasst euch nicht täuschen. Jesus möchte hinter die Fassade. Jesus möchte heilen. Jesus möchte erretten. Jesus möchte helfen. Und dazu musst du nicht erst im Kontext gesteckt haben. Du musst nur Jesus kennen. Da möchte ich euch echt zu ermutigen. Jesus hat Großes getan. Wenn nicht dieser König und Erlöser gekommen wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Dann hätte ich mein Leben mit 24 Jahren ein Ende gesetzt. Das war mein größter Wunsch, dass dieser Lebensschmerz einfach vorbeigeht. Und ich habe den letzten Strohhalm ergriffen, von dem meine Mutter mir erzählt hat. Hab samstags morgens total besoffen bei ihr geklingelt und habe gesagt, ich muss wissen, ob Gott mir noch eine Chance gibt. Ich hatte keine Ahnung vom Evangelium. Wenn der Heilige Geist dich nicht anrührt, du hast keine Ahnung. Also wenn jemand von Leuten von Jesus erzählt und hast das Gefühl, der versteht das gar nicht. Natürlich versteht er es nicht. Er kann es gar nicht verstehen. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, das hättest du mir ja mal eher erzählen können. Und sie hat gelacht und hat gesagt, oh Mann, habe ich dir jeden Tag erzählt vom Evangelium. Aber es muss der Moment Gottes kommen. Glücklicherweise war ein Mann bereit, mit mir einmal um die Felder zu laufen. Ich habe dem mein Leben erzählt und habe zu ihm gesagt, das ist doch scheiße. Und hat der zu mir gesagt, ja. Fand ich ein bisschen platt, aber waren die Fakten zumindest auf dem Tisch. Und er hat gesagt, aber heute kann sich dein Leben ändern. Wir haben uns bei ihm an den Küchentisch gesetzt, in der Missionszentrale vom WEC, weltweiten Einsatz für Christus, habe ich da am Küchentisch gesessen, meine Sünden bekannt, naja, zumindest die Überschriften, ich mochte ihnen auch nicht alles erzählen. Bin nach Hause gefahren, T-Shirts zerschnitten, DVDs zerbrochen, meinen Kampf ins Altpapier, Alkohol ausgeschüttet, saß da alleine, habe gedacht, ich bin ein Anfang 20-jähriger Mann, der an Jesus glaubt, das weiß ja manch einer da draußen nicht, dass andere Männer auch an Jesus glauben. War viel alleine, bin dreiviertel Jahr immer wieder rückfällig geworden in Alkohol. Hab zu meiner Mutter gesagt, ich brauche doch Gemeinde. Und sie hat gesagt, ja, in Bremen, da soll es eine Gemeinde mit jungen Leuten geben. Abgekürzt, das war die Paulusgemeinde Bremen. Dort kam ich rein. Ist ganz interessant. Was machst du als Gast? Du setzt dich ganz hinten hin. Dann guckst du. Und das war schön. Dann sah ich in den Reihen, wie die Leute sich umarmten. Und dann kam der Pastor und ich kam mal vom Dorf, Schützenverein. Und ich sagte, guten Tag, Herr Pache. Und er sagte, ich bin Klaus. Da musst du erstmal als Mann drauf klarkommen. Völlig andere Welt, aber wunderbar. Da war ich 3 Jahre. Bin viel auf die Straßen gegangen in Bremen, habe den Leuten von Jesus erzählt. Ich wusste gar nicht, was Evangelisation ist, aber eine Sache war mir klar, von Jesus muss jeder hören. Also habe ich samstags nicht Cappuccino getrunken, sondern bin da wild auf die Straße, habe den Leuten von Jesus erzählt, habe mich da anschreien lassen. Das war echt schön. Also und dann reichte mir das nicht. Bin zur Bibelschule, von der Bibelschule, Masterstudium in Süddeutschland, in der Gemeindegründung gelandet, wollte eigentlich Reiseevangelist werden. Ich habe gedacht, irgendwann muss Pazan nicht mehr aufhören, kann der Nächste kommen. Ist jetzt nicht so gekommen, jetzt stehe ich hier. So. Und mein Herzensanliegen, und ich denke schon, ein Herz des Evangelisten ist einfach das Herz aufzutun, das ist ja der Beruf, für die Menschen, die noch nicht hier sonntags morgens sitzen und Jesus noch nicht kennen, weil sie es so dringend notwendig haben. Und sie brauchen Jesus. Und das ist meine Aufgabe, über Evangelisation zu sprechen, auch über Gemeindegründung, das möchte ich heute machen. Ich habe uns eine erste Bibelstelle mitgebracht, das ist erster, ich habe meine Bibel zu Hause vergessen. 1. Timotheus 2, 1 bis 4, wenn ihr einmal ranschmeißen könntet. Gott schreibt Paulus an Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mein Fokus liegt so auf diesem zweiten Abschnitt. Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe ein Wortstudium gemacht zum Wort alle. Das bedeutet tatsächlich, was das Wort sagt, alle. So, also alle Menschen, das war ein Scherz. Die Netten, die Nervigen, die Feinde Gottes. Alle möchte Jesus erreichen. Wir waren gestern am Weißen Turm und ich habe gesagt, wir kommen ein bisschen eher, wir laufen da durch. Den Hausmeister, der am Balkon gestanden hat und eine Zigarette nach der nächsten geraucht hat. Die anderen Leute, die wir getroffen haben. Die Frauen, die mit ihren Kindern da gespielt haben, mit Kopftuch oder ohne. Und als wir abends zum Italiener gegangen sind, der die Pizza gebacken hat, die Bedienung, das Pärchen, was neben uns gesessen hat. Und als wir rausgegangen sind, die 3 Zimmerleute, die da irgendeine Rede gehalten haben, ich weiß nicht wofür, wir sind schnell rausgelaufen, aber die genauso. Und als wir dann zum McDonald's sind, noch einen Kaffee hinterher. Das war so komisch. Okay, es war eine weiße Schokolade. Also, die Frau hinter der Kasse, das Pärchen, das neben uns saß und die ganze Zeit Bilder von sich geschossen hat, die dann Foto von uns geschossen haben. Alle Menschen möchte Jesus erreichen. Haben wir das noch vor Augen? Bewegt uns das, wenn wir durch den Alltag gehen? Mein Eindruck ist, und ich will euch damit nicht Unrecht tun. Wenn dem nicht so ist, dann brauchst du dir das nicht anziehen. Mein Eindruck ist, dass wir als deutsche Kirche leider in eine Lebensgestaltung als Christen gekommen sind, wo das nicht mehr der Fokus ist, obwohl Jesus das ganz klar gesagt hat. Wir leben unser Leben in einer schon gewissen Frömmigkeit, mit Jesus zu kennen und mit Gemeindekontext und den Menschen zu begegnen, aber dass sie wirklich jeder von denen Jesus dringend notwendig hat, in der Tiefe Jesus für jeden etwas zu sagen hat, ist mein Eindruck, das haben wir nicht wirklich auf dem Schirm. Das vergessen wir manchmal. Und ich bin heute Morgen da, uns daran zu erinnern. Ich hatte es notwendig, dass eine Person kommt und mir von Jesus erzählt. Meine Mutter hat mir immer wieder von Jesus erzählt. Und ich habe zu ihr gesagt, nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, weißt du, was ich von dir halte? Ich halte dich für eine Heuchlerin. Du redest von etwas, aber du bist auch nicht perfekt. Ich hatte natürlich keine Ahnung von Gnade und Vergebung, aber das war das, was ich ihr gesagt habe. Und meine Mutter musste das aushalten. Meine Mutter musste zugucken, wie ich 20 Jahre völlig mein Leben in Sand gesetzt habe. 8 Jahre extrem. Und sie hat für mich gebetet. Deine Tante hat wahrscheinlich mehr Gebete für mich gesprochen, als ich jemals für andere. Keine Ahnung. Wussten wir gar nicht. Jetzt wissen wir das. 20 Jahre meine Mutter gebetet, bis ich mit Anfang 20 zum Glauben kam. Ich habe gestern schon gesagt, dem Team dranbleiben. Weiter beten, nicht aufgeben. Ich habe zu meiner Mutter klar und deutlich gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Warum nicht? Weil ich wusste, ich muss mich dem ja dann stellen. Mein Problem, mein Stolz ließ das nicht zu. Aber ich sage euch, das interessiert Menschen. Meine Schwester, 2 Jahre älter, die kam als Jugendliche in Amerika zum Glauben. Kam zurück, auf einmal war die Christin und geht in die Baptistengemeinde. Freitagsabends, die haben Uno gespielt. Uno, freitagsabends. Da habe ich gesagt, ich werde doch nicht Christ, da muss ich ja freitagsabends Uno spielen. Das war für mich völlig klar, dass das nicht geht. Aber die Wahrheit ist, jede meiner Beziehungen war zum Scheitern verurteilt und ich wusste das. Und ich habe meine Schwester gesehen mit meinem Schwager, mit ihrem heutigen Ehemann, dem Sohn vom Pastor, und ich wusste, das hat Bestand. Die Leute sehen das, wenn du Jesus nachfolgst. Die wissen das, aber die würden das zum Teil niemals zugeben. Nein, die machen sich lächerlich darüber, aber sie sehen, wir haben etwas. Und das Evangelium muss da rein und die Leute sollen es hören. Und ich möchte euch sagen, alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie sollen erleben, dass da etwas ist, was ihr Leben wirklich verändert. Ich gucke mir die Menschen an in meiner Gemeinde und stelle doch fest, die Leute sind höchst interessiert. Ich muss an die Maike denken bei uns in der Gemeinde, hat ihr Leben lang schon immer mal ein bisschen Interesse für Kirche gehabt, hat irgendwie an Gott geglaubt und kommt bei uns in die Gemeinde rein, hört von Jesus, trifft eine Entscheidung für sie, lässt sich taufen, leitet jetzt bei uns die Kinderkirche. Die hat über 30 Jahre nichts mit Jesus am Hut gehabt. Das ist doch fantastisch, das ist doch unglaublich, dass Jesus da so reinkommt. Ich sehe einen anderen Mann bei uns in der Gemeinde, mein Alter, selbstständig gewesen, Versicherungsmakler, irgendwie Frau, Kind, Eigentumswohnung, da wurde ihm das zu langweilig. Da hat er sich gedacht, muss ich mal was Spannendes machen, fange ich doch mal an mit Kokain. Hat er mit Kokain angefangen, nach Kokain kam Heroin, völlig abgeschmiert, völlig an die Wand gefahren, sein Leben, ist er mal erst wieder klargekommen, wenn er nach 3 Tagen irgendwo im Straßengraben seine EC-Karte verloren hat. Und er sieht bei uns auf dem Parkplatz das Schild von unserer Gemeinde und hört von einer Bekannten von ihm, geh doch mal in eine Freikirche rein und kommt bei uns rein, setzt sich hin, ich predige, die Tränen laufen, ich hole den nach vorne, ich sage, du musst eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn du meinst. Haben wir da gebetet, der konnte das gar nicht alles erfassen, haben ein Übergabegebet gesprochen, kurze Zeit später Taufe, der ist bei uns im Segnungsteam, wenn der betet, die Dämonen, die können gar nicht so schnell laufen. Die Leute brauchen das und die Leute interessiert das. Wir sitzen doch hier, weil Jesus so fantastisch ist. Wir sitzen noch heute Morgen hier, weil wir selber sagen, es gibt nichts Besseres als Jesus. Der ist so interessant und Gottes Wort ist so interessant, das muss man haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Jesus mich überzeugt hat, wenn Jesus mich begeistert und wenn Jesus dich überzeugt hat und dich begeistert, dann gibt es da noch viele andere, wo das genauso ist. Und ich glaube, wir denken ganz häufig, das interessiert die Leute nicht. Doch, das interessiert sie. Sie können sich nur noch nicht vorstellen, dass das Christentum in diesen Tagen die Antwort auf ihre Probleme und ihre Sorgen sind. Und ich möchte euch wirklich ermuten, bringt Jesus zu den Menschen. Wir müssen ihnen etwas sagen. Die Events in unserer Gemeinde können dazu helfen. Machst einen Alpha-Kurs, machst einen schönen Gottesdienst, bietest was für die Jugend an. Aber Leute, das ist nicht alles. Das ist nicht Jesus' Ruf. Jesus' Ruf ist nach außen. Ja, ich baue Gemeinde genauso wie ihr. Wunderbarer Sonntagsgottesdienst, wunderbar für die Kinder, für Familien, Predigt, Gemeinschaft, wunderbare Zeiten, super. Aber das Interessante und Wichtige findet nicht in diesen Räumen statt. Das Interessante und Wichtige findet dort statt, wo du bist. Beim Italiener, bei McDonald's, auf deinem Arbeitsplatz. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, du hast es so gut, du bist Pastor, du kannst den Leuten immer von Jesus erzählen. Und ich sage zu ihnen, ich hab's gut. Die meiste Zeit sitze ich am Schreibtisch und schreibe Ältestenprotokolle. Was ist denn daran gut? Das ist nicht meine Berufung. Als ich auf der Straße war, da war noch Leben. Da, das war noch heiß. Ja, stimmt nicht ganz, das ist ein bisschen Realitätsverzerrung, aber ihr habt doch großes Glück. Ihr seid in der Welt und bei den Menschen, euren Arbeitskollegen, bei Familie, bei Freunden, beim Sport. Erzählt den Menschen von Jesus. Und ich mache euch Mut, nehmt den Namen Jesus in den Mund. Wir erzählen den Leuten oft, dass wir eine tolle Kirche haben, ein tolles Programm, dass das so gut ist. Und manche denken sich, das mag sein, aber sonntags morgens, 10.30 Uhr, nie im Leben. Ich habe das mal erlebt, bin ich zum Kindergarten hochgelaufen mit meiner Tochter und neben mir läuft ein Vater und wir haben uns unterhalten und ich natürlich, ey, wenn du Bock hast, kannst du echt mal kommen. Wir haben Gottesdienst um 11 Uhr, ist noch ein bisschen taktisch klüger, 11 Uhr. Ich sage 11 Uhr Gottesdienst und er bleibt stehen und lacht. Auf keinen Fall. Und das kam so tief aus seinem Herzen raus, weil das für ihn völlig abwegig war, sonntags morgens eine Kirche zu besuchen. Warum? Das kann der sich nicht vorstellen, wie dieser Gottesdienst ist. Dort sind zehntausende Menschen in Lüneburg, die können sich das nicht vorstellen, dass ihr gerne hier seid. Die können sich das nicht vorstellen, dass ihr freiwillig gekommen seid. Die können sich das nicht vorstellen, dass hier Männer und Frauen zusammensitzen. Dass es beide Geschlechter interessiert. Die können sich nicht vorstellen, dass die sonntags kommen und der Heilige Geist konkret in dein Leben bringt. Sie wissen es einfach nicht. Die meisten in Deutschland wissen das nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Wir müssen es ihnen sagen. Erzählt den Leuten von Jesus. Und ihr müsst nicht alles verstanden haben. Es reicht, dass du sagst, Jesus kann dir helfen. Punkt. Du brauchst kein langes Referat und nicht sonst was. Jesus Christus kann dir helfen. In der Ehe, bei Krankheit, bei Verlust, bei deinen Kindern. In den Alltag will er doch reinkommen. Was beschäftigt die Leute? Die Kinder beschäftigen die Leute. Was beschäftigt mich? Mein Sohn in der Schule, Schulprobleme. Und dann rede ich mit anderen Eltern, was beschäftigt die? Ja, nicht, ob sie sonntags in die Kirche kommen können. Ihre Kinder beschäftigen sie. Und ich sage, weißt du, was uns Trost gibt und Zuversicht sein lässt bei Schulproblemen? Jesus. Ein Samenkorn. Und dann kommen die Leute zu meiner Frau, ich erzähle das so gerne, ja, dass eure Ehe so gut läuft, du hast ja auch einen tollen Mann. Das sagen die ganz, ganz häufig. Kann ich das ja mal erzählen. So, weil bei mir in der Gemeinde wissen wir, dass das nicht stimmt. Und meine Frau sagt dann immer, nö. Das liegt aber daran, weil ich zu ihr gesagt habe, den Part, den Murks kannst du weglassen, sag gleich an Jesus, von Jesus reden. Die kommt aus Süddeutschland. Ich mache seit jetzt, wie lange bin ich verheiratet? 10 Jahre habe ich ein Projekt, wie man aus einer demütigen Süddeutschen eine starke Evangelistin macht. Das dauert echt lange. Aber ich habe zu ihr gesagt, von Jesus reden. Und dann macht sie das auch. Und dann sagt sie, dass meine Ehe funktioniert und dass bei uns eine Atmosphäre des Friedens ist. Wobei wir manchmal denken, warum reden die von Frieden in unserem Haus? Ich habe 5 Kinder, aber es liegt an Jesus in unserem Leben. Es ist ganz wichtig, das auszusprechen. Das heißt ja noch nicht, dass die Leute gleich sagen, dann nehme ich den auch. Nein, die sind skeptisch und sind noch weiter fragend, aber sie sehen das Licht in uns. Wir können Samenkörner aussehen und irgendwann geht die Saat auf, auch wenn es lange es dauert. Wir müssen es den Leuten sagen und dazu ermutige ich euch. Und ich weiß, das ist manchmal nicht leicht. Ich bin schon ein krasser Typ. Ich habe wilde Sachen gemacht, habe mich da anschreien lassen auf der Straße und von manchen Alkoholikern anschreien lassen. Das muss man schon wegstecken. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, es fällt mir auch oft nicht leicht, von Jesus zu erzählen. Ich bin schon sehr extrovertiert, aber ich weiß, dass es manchmal Überwindung und Mut kostet, zu sagen, dass wir an Jesus glauben. Und ich möchte dich ermutigen, dieser Schritt und die Überwindung wird mehr und mehr weniger. Je häufiger du erlebst, wie Leute Jesus annehmen und in dieser Gemeinde kommen. Und wenn ihr erlebt, wie Woche für Woche Menschen sich für Jesus entscheiden, dann denkst du, dann wirst du süchtig. Was willst du denn Großartiges im Leben erleben? Urlaub oder wie? Aber dass Leute für die Ewigkeit errettet werden, das ist fantastisch. Dass Familien transformiert werden. Ich habe gestern erzählt von einem Mann aus unserer Gemeinde, der stand mit beiden Koffern in der Wohnung drin von der Frau, mit der er in Ehebruch gelebt hat. Und ist nach einem Schritt umgedreht, nach viel Gebet, geleitet vom Heiligen Geist, aus der Wohnung wieder raus, draußen zusammengebrochen im Matsch und geschrien zu Gott, wenn du mir nicht hilfst, hilft mir keiner mehr. Leitet heute bei uns die Rangerarbeit mit seiner Familie. Das kann Jesus doch. Das wissen wir doch, dass der das alles kann wie kein anderer. Amen. Und das wollen wir mehr und mehr erleben in Deutschland. Was ist das Problem? In Deutschland, die deutschen Kirchen, wir erleben relativ wenig Wachstum. Wir sind ja noch damit gesegnet, dass es bei uns in den Freikirchen, dank sei Gott für viel Vorarbeit der vorigen Generation, wir attraktiv Kirche bauen dürfen, wo Menschen Jesus begegnen. Das ist wunderbar. Wir haben Gemeinden mit einer hohen Qualität. Ich kam hier gestern rein und habe gedacht, das ist richtig schön hier. Richtig schön, wunderbar. Gottesdienst, alles läuft. Church Tools gibt's auch, perfekt. Wenn du Wasser kommt auch aus der Leitung. Wir haben so viele tolle, wunderbare Sachen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so viel passiert ja derzeit nicht. Also die große Erweckung ist nicht. Und es werden mehr Kirchen geschlossen, als es neu geöffnet werden. Und das sollte uns nicht egal sein. Mir ist es nicht egal und ich hoffe, dir ist es auch nicht egal. Und ich hoffe, wir wissen, dass Jesus damit nicht ganz glücklich ist. Es fehlt nämlich an einer Sache und das ist eine sich multiplizierende Kultur. Unsere Kirchen sind sehr darauf ausgelegt, dass wir zusammenkommen und in dem Gebäude und in unserer Gemeinde, da muddeln wir die ganze Zeit rum. Wir Deutschen fühlen uns total sicher, wenn wir verwalten und umstrukturieren und es perfektionieren und nochmal mit der feinen Feile das Ganze nochmal, dann fühlen wir uns sicher in den Dingen. Aber rauszugehen, die Menschen zu erreichen, da fühlen wir uns nicht so sicher. Und ich glaube, das ist das, was jetzt fehlt. Das, was wir können und haben, genauso weitermachen. Und jetzt muss der Glaubensschritt kommen, rauszugehen, da, wo die Menschen sind und sie zu erreichen, neue Gemeinden zu gründen. Und wir wissen ja, dass das funktioniert. Wissen wir doch. Es sind doch vor 20 Jahren ungefähr, sind doch Menschen hergekommen und haben hier eine Gemeinde gegründet. Wie viele Leute waren das hier in der Anfangszeit? Wie viel? Acht Leute. Und jetzt guck dich um. Hat doch funktioniert. Kein Gebäude gehabt. Und ich habe mir die Fotos angeguckt, wie es vorher aussah. Hat doch funktioniert. Wunderbar. Ich komme aus einer Gemeinde, die sind gestartet aus der Muttergemeinde mit 30 Leuten ungefähr, 30 bis 40, immer schwierig zu sagen, wer an Bord geblieben ist. Heute sind es 170. Hat doch funktioniert. Wunderbar. Und soll ich euch was sagen? Wenn ich in meiner Gemeinde nach 10 Jahren von Gemeindegründung rede, die gucken mich an, als rede ich von, wie sagt man, böhmischen Wäldern oder was. Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Und dann sage ich meiner Gemeinde, wir haben es doch erlebt, vor 10 Jahren gegründet, welcher Segen. Eine Gemeinde gründen? Bist du dir sicher? Oh, was das kostet und oh, was ich da machen muss. Oh, nee, also wir wollten doch gerade noch das neue, die neue Diakonenebene einziehen. Das wird ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Meine Güte. So kommen wir nicht vom Fleck. Was fehlt, ist eine Kultur der Multiplikation. Und es sitzt ganz tief, dass wir mehr das verwalten, was wir haben, als dass wir rausgehen. Und es gibt einen Fachbegriff, German Angst. Wie extra mal geübt. Es gibt den Begriff wirklich. In der Wirtschaft German Angst. Die Deutschen sind sehr zögerlich, skeptisch. Wenn wir einen Fehler machen und das gut geplant ist, wenn wir da Geld in den Sand setzen, man weiß nicht. Besser, wir bleiben, wo wir sind. Da kann uns nichts passieren. So, nächsten Sonntag genauso schön wie heute Morgen. Also wenn ich Jesus gesehen habe, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wie wollen wir das Reich Gottes gestalten in den nächsten Jahrzehnten für unsere Kinder, dass die Kirche neu aufbricht? Der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Kirche Jesu ist immer heimatlose Kirche, ist ein Satz von mir. Klingt ein bisschen krass, das ist doch nicht unsere Heimat hier. Ja, unsere Heimat ist im Himmel und auf dem Weg bis dahin nehmen wir so viele Menschen mit, wie es irgendwie geht, weil Jesus das gesagt hat. Jesus hat gesagt in seinem Wort, er möchte alle Menschen erreichen. Ich habe eine weitere Bibelstelle für uns, das ist Apostelgeschichte 1, 6 bis 9. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Ich liebe diese Geschichte, Himmelfahrt, wunderbare Szene. Jesus gibt so einen letzten Ruf an seine Jünger raus, bevor er auf einer Wolke in den Himmel hochgehoben wird. Und dann geht er da auf die Wolke in den Himmel und die Jünger stehen da, gucken und dann die Engel von der Seite, ich finde, das hat so ein bisschen Slapstick, was guckt denn da in den Himmel? Der Jesus geht dahin, wo er genauso wieder herkommen wird, auf der Wolke. Ja, genau, sehe ich ja ständig, dass da einer auf einer Wolke in den Himmel, was gucke ich da schon hin? Also finde ich ganz lustig. Worauf ich kommen will, ist das, was Jesus sagt. Es ist kurz vor seiner Himmelfahrt, es ist die letzte Instruktion, was er seiner Kirche sagt. Geh nach Jerusalem, warte dort, bete, warte auf die Kraft aus der Höhe und ihr werdet meine Zeugen sein. In, wo ist es, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis das Ende der Erde. Was bedeutet das? Ich übersetze das mal. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Lüneburg, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern. Und wo warst du zuletzt im Urlaub, was ein ganz anderer Kontext ist? Wer war zuletzt in Thailand? Irgendwo anders, Mallorca, weiter kommen die Deutschen nicht. Mallorca. Lüneburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Mallorca. Was Jesus sagt ist, fangt dort an, wo ihr beheimatet seid. Das ist euer Kontext, wo ihr vertraut seid. Fangt in Lüneburg an. Ihr kennt die Menschen, ihr kennt die Stadt, ihr wisst, wie die ticken, was sie beschäftigt, den familiären Status. Bau in Lüneburg eine Gemeinde. Abgehakt. Wunderbar. Gut gemacht. Und dann sagt Jesus, und jetzt geht es weiter, multiplizieren. Das Reich Gottes soll sich ja immer ausweiten. Niedersachsen. Kringel rumziehen um Lüneburg. Wo kann ein Ort sein? 1a ist ja Lüneburg, das ist beim ersten Häkchen. Jetzt geht's weiter. Neue Kirchen zu gründen, das Reich Gottes aufzubauen. Selber Kontext, aber weiter. Und dann geht's nach Mecklenburg-Vorpommern. Dann geht es nach Samaria. Selbe Gesellschaft, aber ganz anderer kultureller Hintergrund, ganz andere Ansichten. Irgendwie gleich, deutsch, aber doch anders irgendwie. Der Osten Deutschlands. Dann geht's weiter. Und dann weiter Mallorca, keine Ahnung, Thailand. Das Reich Gottes soll sich immer ausweiten. Das war Jesus' Plan von Anfang an. Fangt an, wo es euch vertraut ist, weitet es aus, geht dahin, wo es bekannt ist und doch anders, und dann geht ihr dahin, wo es völlig anders ist. Paulus ist in Kontexte reingegangen, die waren völlig entgegen seiner Kultur. Jetzt sitzen wahrscheinlich die meisten hier und denken sich, wie soll das denn funktionieren? Völlige Überforderung. Ich sehe schon, ich sehe nicht Jesus auf der Wolke, ich sehe Burnout runterkommen auf uns. Die Sache ist, wir müssen das tun, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat seinen Jüngern ganz klar gesagt, wie das funktioniert. Kommt zusammen und betet und wartet auf die Kraft aus der Höhe. Wir Deutschen fühlen uns so schnell davon überfordert, was Jesus gesagt hat, weil wir so viel aus eigener Kraft machen. Wir bauen ganz viel Kirche und Gemeinde aus unserer Kraft, aus unserer Vorstellung, auf das, was auf unserem Bankkonto ist. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen aus der Kraft des Heiligen Geistes Kirche bauen. Das bedeutet, ich fange auch nicht irgendwie wild an, sondern ich warte darauf, was der Heilige Geist mir sagt. Also es ist jetzt nicht so ein Weckruf an euch zu sagen, mach mal irgendwie was. Ist ja Quatsch. Fragt den Heiligen Geist, was er machen möchte. Immer wieder, immer weiter. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich machen wir das als Gemeinde. Welche Gemeinde macht das nicht? Du weißt, was heute Morgen dran ist? Frag du den Heiligen Geist, was für dich dran ist. Nicht deine Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Die Leute kommen immer zu mir und sagen zu mir, ja, die Gemeinde denkt ja. Ja, da sitzen 150 Leute. Wer denkt wie, was, wo, wann? Was denkst denn du zu diesem Ruf Jesu? Reicht es hier, dass du hier eine schnuckelige, muckelige, nuckelige Gemeinde hast? Wunderbar, happy, clappy. Und wehe, da kommt eine Störung rein für meine Kinder. Das gefällt mir gar nicht. Wenn Gemeinde nur in sich wühlt, dann wird es manchmal wie, dann kippt das Ganze. Aber wenn ein ständiger Durchlauf ist, ein Durchfluss, eine Multiplikation, das kann so erfrischend sein für eine Gemeinde. Empfindet meine Gemeinde zu Hause auch nicht. Also wenn du es jetzt noch nicht empfindest, dieses schöne Gefühl der Multiplikation, dann macht das nichts. Das geht allen Deutschen so. Aber es wird passieren. Der Tag wird kommen, wenn wir die richtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist haben. Was steht dem im Weg? Jetzt wird es nochmal ungemütlich. Ein Problem ist, ich glaube, ich bete viel für Erweckung für unser Land, einfach weil ich dieses Land bedeckt sehen möchte mit dem Blut Jesu. Ich, Tim Oelkers, habe keine Lust. Ich denke manchmal so, ich habe da auf das Ganze keinen Bock. Jesus, lass mich in Ruhe, ich mache das nicht mehr. Warum soll ich mir den Stress antun? Warum soll ich nach Lüneburg fahren, 1a, mit den Menschen reden? Was habe ich mit Lüneburg am Hut? Ich würde es auch so gern lassen. Aber ich kann nicht. Weil Jesus mich nicht lässt. Weil Gottes Wort mich nicht lässt. Weil er gesagt hat, er möchte alle Menschen erreichen. Wie kommt Erweckung in unserem Land? Ich glaube, ein Schlüssel ist folgender. Wir müssen neu geistlich sterben. Ich hatte jetzt 1,5 Jahre einen Konflikt mit meiner Gemeindeleitung. Wir haben 1,5 Jahre Supervision hinter mir. Das war nicht lustig, das Ganze. Es gab eine Situation, in die ich mit meiner Familie gekommen bin. Finanziell habe ich tatsächlich nicht verschuldet. Das hat niemand verschuldet. Wir haben große Probleme bekommen. Und meine Art und Weise, der Gemeindeleitung mitzuteilen, dass ich, wenn ich in diesem Stadtteil wohnen bleiben möchte, brauche ich andere Finanzen, war nicht das Beste. Ich war ziemlich sauer über mein Gehalt sowieso. Und die Gemeindeleitung hat das nicht so gut aufgefasst. Und es knallte. Bam. Alle Schlechtigkeiten einer Gemeindeleitung kamen auf den Tisch. Alle Probleme der letzten 10 Jahre haben einen Stöpsel gefunden und alles knallte und die ganze Gemeindeleitung drohte zu zerbrechen. Ich kann schon mal vorweg sagen, vor 3 Wochen hatten wir eine Zeit der Buße, der gegenseitigen Bitte um Vergebung. Gräben so tief wie im Grand Canyon wurden zugeschüttet mit Beton, wie aus Betonlastern. Da ist eine ganz neue Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Halleluja. Richtig stark, hätte auch anders ausgehen können. Was hat Jesus mir gesagt? Ich hätte die 1,5 Jahre alle köpfen können. Ich war so sauer. Ein Stück weit vielleicht auch zu Recht. Und Jesus hat zu mir gesagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und siehst deinen Balken nicht? Und dann hat Jesus noch zu mir gesagt, dasselbe Maß, mit dem du richtest, mit dem wirst du selber gerichtet werden. Dann bist du da zu Hause und in Gedanken, die Leute sind nicht im Raum und machst dir alle fertig, rhetorisch, was du ihnen alles vorwirfst, bringt gar nichts. Meine Frau fragt mich, wen hast du jetzt wieder angeschrien? Was musste passieren, damit Versöhnung kommt? Gott blieb die ganze Zeit bei mir. Du musst vergeben. Ja, aber du musst vergeben. Vergib ihn. Konnte ihn nicht. 1,5 Jahre als Pastor. Noch schlimmer war, als Pastor es nicht unter die Füße zu kriegen. Vergib ihn. Und ich habe es gemacht. Vor 3 Wochen habe ich allen gesagt, ohne auf sie mit dem Finger zu zeigen, nur meine Schuld. Ich bitte dich um Vergebung für... Ich bitte dich um Vergebung. Was musste sterben? Mein Stolz. Mein Stolz. Mein Hochmut. Meine Nichtbereitschaft zu vergeben. Und nachdem das gestorben ist... ist jetzt neue Frucht da. Bricht etwas ganz Neues auf in der Gemeinde. Wir müssen das, was Jesus gesagt uns aufgetragen hat, das ist jetzt nur ein Spot wie Vergebung, wirklich leben und ausleben. Wenn wir das nicht leben, dann haben wir eigentlich nichts. So. Wir müssen geistig sterben. In Johannes 12,24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das war nichts anderes. Ich musste sterben. Mein Anrecht, meine Anklage, das, was ich meinte, was mir zusteht, musste ich komplett aus der Hand geben. Das war hart. Und dieser Vers ist mir begegnet. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Einmal weist das auf Jesus hin, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und nur durch seinen Tod ist das Reich Gottes und die Gemeinde erstanden. Aber ich glaube, das gilt auch für unser Leben. Wir müssen auch wie das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, dann ist es dunkel. Das ist nicht schön. Am meisten lernen wir in den dunklen Phasen unseres Lebens. Da ist Finsternis. Aber wenn es erstirbt, dann kann eine neue Frucht, kann etwas Neues aufwachsen. Ich glaube, wenn man sich fragt, wie soll ein Christ leben, dann sollen wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Er kam auf die Welt, von Gott, ins Leben gerufen, ist aufgewachsen, kriegt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, lehrt und stirbt am Kreuz auf Golgatha. Wie sieht das Leben eines Christen aus? Ganz ehrlich, ganz genauso. Du kommst auf die Welt, irgendwann begegnest du Jesus, kriegst eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, er gebraucht dich und dann kommt die Sterbephase, wo der alte Mensch, der alte Adam stirbt. Und ich glaube, wenn Erweckung neu kommen soll über unserem Land, wenn ein neuer Aufbruch in den Kirchen kommen soll in unserem Land, wenn ein neuer Aufbruch auch in dieser Gemeinde kommen soll, dann ist der Weg zu sterben. Wo hast du dich in deinem Leben eingemuckelt? In so einer, wie so eine Wolldecke auf dem Sofa und sagst dir, Mai ist das Chain. Jetzt sitze ich hier, das gefällt mir so gut, genauso habe ich mir das vorgestellt, wenn das Leben so weitergeht, ist alles perfekt. Der Menschensohn hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Darf Jesus von dir noch alles fordern? Das ist eine schwere Frage. Habe ich mit Pauken und Trompeten gesagt, alles klar, alles gehört dir, Jesus. Und auf einmal sagt er zu mir, vergib. Ja, den jetzt nicht, den Teil. Wir singen so gern, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr über mein Leben und dann stehen wir im Gebetskreis zusammen, gut, dass du der Herr bist. Darf Jesus dir noch sagen, wenn er sagt, jetzt geht's nach links, geht es nach links. Wenn er sagt, halt an, dann hältst du an. Wenn er sagt, geh 10 Schritte zurück, dann gehst du 10 Schritte zurück. Ist Jesus wirklich Herr? Oder hast du dir ein Leben zurechtgelegt, wo du sagst, also wenn das so weiterläuft, Jesus, dann sind wir gut miteinander. Wenn du mir da reingrätschst, dann bin ich aber sowas von böse auf dich. Jesus hat die Fischer, ist in die Fischer reingrätscht und hat gesagt, lass die Netze fallen, komm mit. Ich möchte jeden von euch ermutigen, lass Jesus in dein Leben grätschen. Lass Jesus wirklich Herr sein. Frag ihn persönlich, nicht die Gemeindeleitung. Frag du den Heiligen Geist, was sollst du tun, um den Auftrag Jesu zu erfüllen, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Ist das herausfordernd? Sorry. Ja, kostet nichts weniger als dein ganzes Leben. Aber wenn du die Frucht siehst, dann wirst du süchtig. Das garantiere ich. Amen. Lasst mich beten, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Wir wollen ja in Anbetung Gottes einsteigen und ich möchte einladen, einmal möchte ich einladen, ich weiß, ihr betet hier vorne für Heilung, das Heilungsteam wird gleich hier vorne sein und wenn du krank bist, an Körper, Seele und Geist, dann komm doch nach vorne und lass dich segnen vom Segnungsteam. Und ich werde auch hier vorne stehen und wenn du sagst, puh, ja, ich will mich neu rufen lassen von Jesus und für sein Reich und für seine Gemeinde. Da möchte ich für dich beten und dich segnen. Genau, das möchte ich tun. Vielleicht ist für jemand dran, vielleicht jemand nicht. Vielleicht bist du so erschlagen, bleibst einfach sitzen, erholst dich kurz. Bete ich nach dem Gottesdienst für dich. So. Aber vielleicht kann ich das Segnungsteam schon mal nach vorne bitten und ich stehe auch hier vorne. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns vor den König der Könige treten und nochmal aussingen und bekennen, dass da niemand ist wie er und dass er alles Anrecht hat auf unser Leben.